Zentrum des Heils ist eigentlich der Sederfisch. Und wir haben, das werden wir nachher in der Predigt hören, eine zeitliche Abfolge uns gegeben im Kirchenjahr mit dem Palmsonntag und dem Gründonnerstag, Karfreitag und so weiter. Und, aber letzten Endes war es für die Einordnung in das jüdische Leben so, dass alles eine Ordnung hat und dass der Jude sehr, sehr viele Symbole hat. Wir haben auf dem Sedertisch die Kerze, die macht er schon gar nicht mit, weil die hat sich schon öfter mal gebeugt vor der Heiligkeit Gottes. Wir haben am Sedertisch dann besondere Teller und auf diesem Teller ist dann ganz genau geregelt, was wo zu liegen hat. Es gibt da Bitterkräuter, es gibt Grünes, es gibt dann in dieser kleinen Dose auch so eine Tunke, die dann später aussehen soll, wenn man sie herrichtet, mit Apfel, mit Honig und mit sonstigen Dingen, wie der Brei der Ziegel, die Juden formen mussten in Ägypten. Und was ganz besonders ist, es sind zu jedem Gedeck ist ein Becher, der mit Wein gefüllt wird. Der wird viermal während der Feier wird der nachgefüllt. Also da geht es nicht ganz trocken zu. Und dann ist da noch ein extra Becher, der sieht anders aus. Der hat eine andere Bewandtnis. Da werde ich nachher drauf kommen. Dann spielt eine ganz große Rolle die Matzen. Die müssen in drei Schichten gelegt werden, zwischen den Servietten sich nicht berühren. Und da gibt es auch ein Kinderspiel dazu mit Matzenbrechen. Kinder suchen die Matze und finden sie. Also es geht auch fröhlich zu. Und ich kann jetzt heute gar nicht alles erklären, aber wichtig ist dieses Buch. Es wird von hinten nach vorne gelesen. Ja? Und das ist also die Pesach-Hagada und die wird verlesen. Das ist ein Muster einer etwa, ja, wie alt wird sie sein, 90 bis 100 Jahre, von 90 bis 100 Jahren ist sie im Jiddischen entstanden. Und ich sage euch mal, was auf dem Sederteller liegt. Da liegt ein Ei, da liegt bitteres Grau, Petersilie, Salat, Karosette, das ist diese Tunke da und so weiter. Man nimmt drei Matzos, die Dreigliederung des jüdischen Volkes in Kohen, Levi und Israel darstellen und legt sie zwischen eine gefaltete Serviette. Dann nimmt man bitteres Kraut, kann auch meerrettich sein, zur Erinnerung an die bitteren Leiden. Ein Ei, Zeichen der Trauer um Jerusalem, das Zerua, ein gerösteter Knochen, also anstelle des Lammes, weil wir ja nach der Zeit des Tempels uns befinden, der an das Pesachopfer erinnert, das Chasochet, eine Mischung von Nüssen, Äpfeln, Zimt und Süßwein, die den ägyptischen Lehm nach Farbe darstellt, dann Salat oder Radieschen und ordnet alles in der dargestellten Weise. So einen kleinen Einblick und da drin ist dann die ganze Geschichte. Es sind die Gebete angeordnet, die Lesungen für die Kinder, es wird das Lob der Hausfrau aus den Sprüchen gelesen, der Psalm 26. Und also es ist eine fröhliche Sache. Und dann noch etwas. Wir Deutschen sind da ein bisschen kalt und kühl für sowas. Das war unten, gell? Also nicht so auf dem Tisch. Das war nicht weit vom Boden weg, dann auf, ja, aber das ist doch gerne. In den Jugendräumen sieht man als mehr, wie bei uns. Wir sitzen auf Stühlen, die waren auf Kissen gelagert, mit einem Kissen auch im Rücken. da gibt es dann einen Jungen, der vorrangige Familie, und der fragt dann den Hausvater, ja und Papa, warum machen wir das alles? Und dann erzählt der Vater die Geschichte, wie Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Punkt. Und jetzt fange ich mit der Rede an. Okay?
Das Predigtthema ist schon genannt worden. Es heißt, das alles für uns. Glauben wir das? Wie geht's uns mit den Passionstagen? Wenn ich mir dran denke, gestern habe ich in den Nachrichten gehört, also man soll beim Einchecken in Stuttgart am Flughafen soll man also gucken, dass man sich ein Zeitfenster buchen kann über eine App, dass man nicht so lange warten muss. Also was ist eigentlich Ostern? Reisezeit. Weg! Vor allen Dingen, vor was flieht man da? Eigentlich flieht man vor dem Kreuz. Man will eine Wohlfühlgesellschaft haben. Gehen wir dem Ganzen auch am liebsten aus dem Weg. Aber es geht hier um etwas anderes. Dort, wo sich die Situation zur Rettung des Menschen zuspitzt, hat der Mensch, auch die Jünger, keinen Platz mehr und kein Recht mehr. Es geht hier um das Zentrum. Und deshalb ist jetzt heute für uns egal, ob wir am Palmsonntag sind oder einen Tag weiter, oder also eingeordnet ist dieses Fest am Gründonnerstag vom Kirchenjahr her. Das stimmt nicht ganz so, denn hier liegt das Zentrum des Heils. Und das werden wir jetzt dann auch erfahren, warum Zentrum des Heils genau an diesem Tisch beginnt. Und wenn ich sage, die Situation zur Rettung des Menschen spitzt sich zu, dann spitzt sich das auf eine einzige Person zu, für die gesamte Weltgeschichte, und da drin liegt das Heil und der Segen. Und die Rettung der Menschheit von all ihrer Schuld ist alleine Gottes Sache. Da spielt kein Mensch mit. Alleine die Sache der heiligen Dreieinigkeit. Wir können gar nicht mit. Warum können wir nicht mit? Weil wir die sind, die zur Rettung vorgesehen sind. Wir können nichts dazu tun. Leere Taschen, nichts. Die heilige Gottheit in sich erfüllt sich, ich könnte fast sagen, den Traum, die Geschöpfe, den Menschen zu retten. Ich lese uns einen Text, der uns hineinführt, und der hat nichts mit Palmsonntag zu tun. Sonst hätte ich euch heute, ich habe für den Palmsonntag so eine schöne Eselsgeschichte geschrieben, die wäre ganz anders ausgegangen und wäre bestimmt auch schön gewesen in der Botschaft. Aber heute geht's mal wirklich ums Eingemachte. Und das ist der Blick, den wir uns weiten lassen wollen auf Ostern hin. Denn wir wollen jetzt schon durchschauen, jetzt schon in den Sieg hineinschauen. Ich lese uns Worte aus der Basisbibel, das sogenannte dritte Gottesknechtslied. Der Knecht vertraut auf Gott. Gott, der Herr, nimmt meine Zunge in die Lehre. Als seine Schüler kann ich dem Erschöpften ein Wort zusprechen, das ihm Mut macht. Jeden Morgen öffnet er mir die Ohren, so kann ich auf ihn hören, wie ein Schüler auf seinen Lehrer hört. Gott, der Herr, hat mir die Ohren geöffnet, ich habe mich nicht verschlossen und mich seinem Auftrag nicht entzogen. Als sie mich schlugen, habe ich ihnen den Rücken dargeboten. Als sie mir den Bart ausrissen, habe ich meine Wange hingehalten. Mein Gesicht habe ich nicht verhüllt, als sie mich beschimpften und bespuckten. Aber Gott, der Herr, steht mir bei. Darum lasse ich mich nicht einschüchtern. Ich mache mein Gesicht hart wie einen Kieselstein. Denn ich weiß, dass ich nicht enttäuscht werde. Gott ist mir nahe. Er setzt mein Recht durch. Wer will mich da noch anklagen? Der soll ruhig mit mir vor Gericht ziehen. Wer will mein Recht anfechten? Der soll nur kommen. Ja, Gott, der Herr, steht mir bei. Wer will mich da noch verurteilen? All meine Gegner zerfallen wie ein Kleid, das von Motten zerfressen wird. Wer von euch begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht und hört auf das, was sein Knecht sagt? Das ist eine Frage an uns und die steht bei Jesaja. Und die wollen wir uns jetzt vornehmen, diese Frage. Wer von euch begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht und hört auf das, was sein Knecht sagt? Wenn alles nur Gottes Sache ist und wir nichts dazu tun können, dann ist dieser Tisch das Zentrum des Heils. Er wird zum Zentrum des Heils. Und wie geschah das? Jesus hat vor diesem großen Fest, er schreibt, mich hat verlangt, das Passa mit euch zu feiern, zu essen. Und Passa, Pesach, Sedertisch, dieses große Fest, ich habe es erklärt, und da hinein gibt es nun eine besondere Situation. Es war nicht die angespannte Lage, man hat gefeiert. Aber Jesus hat das Blatt gewendet und hat zwischen dem dritten und dem vierten Becher Wein den Elia-Becher gefüllt. Dann nahm er die mittlere Matze und brach sie. Was hat Jesus hier getan? Er hat sich gegen alles gestellt, was jüdische Tradition war. Gegen alles. Und dann nimmt er diesen Elia-Becher, und da muss ich jetzt eine Erklärung dazu sagen, der Jude hat heute noch den Elia-Becher auf dem Sedertisch stehen, weil er auf den kommenden Messias wartet. Weil er wartet, als den Vorboten des Messias, den Elia, erleben zu dürfen. Es steht auch ein freier Stuhl da. Und nun verkürzt Jesus in dieser Nacht auf den Punkt Null. Was tut er? Sagt nicht Elia. Er sagt, ich. Die konnten nicht vom Hocker fallen, weil sie anders gelagert waren. Aber wisst ihr, was da im Inneren in einem Juden vorgeht? Hier bahnt sich die Rettung an. Hier bahnt sich die Rettung an. Sie wird punktuell zusammengefasst. Er bricht die mittlere Matze, die auch für das Kommen des Messias steht. Und was sagt er? Nehmt mein Fleisch, mein Leib, esst. Und er nimmt den Elia-Becher, nicht einen der anderen, die schon, jetzt sage ich es mal ein bisschen lapidar, die schon angetrunken waren, die Becher. Sondern er nimmt den frischen Elia-Becher und verkürzt die Zeit für uns, die wir es erfassen können. Für den Juden, der noch wartet, ist es noch der Elia-Becher. Und hier wird der Elia-Becher zum Christus-Becher, zum Messias-Becher. Und das hat Jesus hier gezeigt. Ein zweiter Affront an dieser Stelle. Dieser Becher ist mein Blut. Die Juden haben sehr, sehr große Heiligungsgesetze, starke Heiligungsgesetze. Blut, das geht gar nicht in dieser Form. Blut zu opfern im Falle des Lammes, ja. Aber zu sich nehmen, nehmet und trinkt. Und wir dürfen erfahren, nur durch das kommt das Heil. Ungeheuerlich, was sich Jesus da anmaßt. Kurzer Einschub. Wir sind heute den Jüngern weit voraus. Aber keiner von uns denke, er sei deshalb besser dran. Wir haben die Evangelien und das Alte Testament und wissen um das Geschehen, auch um die zeitliche Abfolge. Haben die Jünger damals alles nicht gewusst? Richte den Sedertisch her, ich habe ein Verlangen danach. Und dann kommt dieser Knaller. Man kann sich's nicht vorstellen, was da geschehen ist. Wenden wir uns dem Predigttext zu. Jesus, der Sohn Gottes, nimmt das Alte Testament in Anspruch für die Deutung seines eigenen Lebens. Er ist der Erfüller der Verheißungen und er kennt sie. Er weiß, dass nur auf ihn diese Verheißungen zutreffen. Also wir dürfen davon ausgehen, dass Jesus die Schrift, in dem Fall Altes Testament, besser kannte wie alle Pharisäer und Schriftgelehrten, besser kannte wie dieser hochbegabte Gamaliel. Und jetzt kommt ein Wort, das wir uns vergegenwärtigen müssen. Der innern geschöpfliche Mensch, der Prophet, wird beauftragt vom außergeschöpflichen Gottesknecht, gleich Messias, und seinem Reich zu weissagen. Was meine ich mit innergeschöpflich? Innergeschöpflich heißt geschaffen, so wie du und ich geschaffen. Außergeschöpflich, der ewig weite Gott in seiner Dreiheit. Und die Botschaft dieses Christus geht vom innergeschöpflichen bis in die Ewigkeit hinein. Wir wollen heute Morgen Ewigkeitsluft schnuppern. Ja, wir wollen ein Stück weit den Weg entgegengehen. Deshalb sind die Verheißungen des Jesaja nur durch den Geist Gottes zu fassen. Wir können sie sonst nicht für uns in Anspruch nehmen, nicht in unser Herz hineinlassen. Was bedeutet das? Gottesknecht in einer dreifachen Form. Einmal wird der Gottesknecht das eigene Volk Israel genannt. Zum anderen, der zweite Gottesknechtsbegriff ist der auserwählte Rest der Juden. Und der dritte Begriff, das ist der Messias selbst. Bei Jesaja finden wir vier Gottesknechtslieder in unterschiedlicher Dimension. In Jesaja 42 lesen wir vom Gottesknecht, Gott stellt seinen Knecht vor. In Jesaja 49 lesen wir, der Knecht als Licht der Völker. Und das, was ich heute gelesen habe, Jesaja 50, der Knecht vertraut auf Gott. Und Jesaja 52 und das ganze Kapitel 53, Gott erhöht seinen Knecht. Er ist der Messias. Übrigens, das Kapitel 53 ist für traditionelle Juden heute ein verbotenes Kapitel, weil es so nicht stimmen kann. Unser Messias kommt in Herrlichkeit und nicht als der Geschlagene, der Gedemütige. Und so wie wir es heute gelesen haben, der Geschundene und der sich hart machen muss, dass er alles übersteht und bezeugt, dass ihn Gott durchträgt. Dreh- und Angelpunkt ist das letzte Passa. Jesus gibt sich selbst. In dieser Woche wird der Gottesknecht zum Opferlamm. Weltgeschichte wird zur Erfüllungsgeschichte. Der Zeitstrahl reicht von hier bis in die Ewigkeit, in das Außergeschöpfliche. Hier geht es um Herrlichkeit, um Zukunft. Wir leben in der Woche, wo wir des Todes Christi gedenken und machen einen Blick in die Zukunft hinein. Dieser Christus wird siegen. Ostersonntag steht vor der Türe. Für uns Menschen ist das unbegreiflich. Für uns ist es sogar und für viele Menschen unglaublich glaubbar. Nehmen wir noch eine weitere Fährte aus unserem Text auf. Drei Worte ineinander gepackt. Hören, horchen, gehorchen. Es geht um die Freiwilligkeit des Leidens Christi. Der Gottesknecht tut es freiwillig für dich und mich. Der Gottesknecht erweist sich als gehorsamer Knecht. Der Gottesknecht beugt sich ohne Zwang. Wir kennen in unserer Gesellschaft oft das Wort, das habe ich nicht nötig. So weit runter nicht. Nee. Dieser Christus hat sich das alles bieten lassen. Für dich und für mich. Der Gottesknecht macht sich hart wie ein Kieselstein. Und er weiß, dass Gott ihn nicht enttäuschen wird, dass er ihn durchträgt. Wir erinnern uns an die Szenen im Garten Gethsemane. Ich habe vor 14 Tagen über diese Szene predigen dürfen. Und wir wissen, als Mensch war er der, der die Schmerzen ertragen hat und sein Schweiß wie Blutstropfen wurde. Aber wir wissen, er hat es getan für uns. Soweit das Alte Testament. Im Alten Testament wird uns das alles vorhergesagt und wir bleiben nochmal beim Seder stehen. Und als er den Eliabecher den Jüngern reicht, ist das Alte Testament vorbei. Dann geht's ins Neue. Und deshalb schauen wir uns jetzt noch einmal ganz kurz im Neuen Testament um. Das, was Jesus für uns erduldet hat, ist nunmehr in der gesamten damaligen Welt bekannt geworden. Wir wissen, wie die Gemeinden in den ersten 100 Jahren gewachsen sind, wie sie durch das Römische Reich hindurchgedrungen sind und wie dieser Christus bekannt geworden ist. Auch erste Verfolgungen stattfanden. Das Evangelium hat Früchte getragen. Die Verheißungen des Alten Testaments sind in Erfüllung gegangen. Und die Jünger Jesu sind zu treuen Zeugen des Evangeliums geworden. Wir würden heute hier nicht im Goldenen Kreuz sitzen, wenn das nicht so gewesen wäre. Wenn der alte Bund nicht geendet hätte am Sedertisch und das Neue nicht gekommen wäre. Und das schreibt uns dann Paulus auch im 8. Kapitel, Verse 33 und 34 so. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferstanden ist, der zur Rechten Gottes ist und vertritt uns. Das ist unsere Situation. Christus ist hier, der uns vor dem Vater vertritt, der alle Schuld getragen hat. Und Petrus bringt es noch einmal auf eine andere Spitze in seinem ersten Brief im 2. Kapitel. Da lesen wir von diesem wertvollen Eckstein. Und da zitiert er aus Jesaja 28. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Wer an ihn glaubt, wird hindurchgetragen werden. Nun, wer sind wir? Können wir es glauben? Hören wir noch einmal, was uns Petrus sagt. Ihr wisst ja, ihr seid nicht mit vergänglichem Silber und Gold freigekauft und erlöst. Es geschah aber durch das teure und kostbare Blut Jesu. Und er war schon vor der Erschaffung der Welt dazu bestimmt, uns zu erlösen. Zeugnis von vor 2000 Jahren, gültig heute Morgen für jeden von uns im Goldenen Kreuz. Thema der Predigt: Das alles für uns. Glauben wir das? Amen.